Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, an diesem Tag hier sein zu dürfen. Ich war ja doch schon ein paar Mal jetzt hier gewesen, mal im Gottesdienst, dann in den Sitzungen. Und ich freue mich, dass das alles jetzt zu diesem Tag gekommen ist, an dem Sie, liebe Geschwister, Ihren neuen Pastor und seine Familie in den Dienst einführen können. Und dann habe ich einen Wunsch. Es ist ja so, im ersten Jahr hat eine Gemeinde den neuen zum Fressen gern. Und im zweiten Jahr kann es passieren, dass sie sich dann fragt, warum sie das nicht getan hat. Ich hoffe, dass das Miteinander hier in Rheinbach zu einem guten Miteinander wird und habe an dieser Stelle die herzlichen Glück- und Segenswünsche unseres Bundes Freie Evangelischer Gemeinden zu überbringen. Und wir freuen uns, dass wir zusammen in einer Bundesgemeinschaft sind, die miteinander unterwegs ist unter einem Motto. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Das liegt nicht in unserer Macht, nicht in unserer Kraft. Aber das ist das, was uns bewegt, was wir tun wollen, lebendige Gemeinden gründen und bauen und das miteinander. Und so sind wir jetzt in diesen Tagen zusammen in verschiedenen Konferenzen beziehungsweise Herbsttagungen, nennen wir das, wo insgesamt ungefähr in diesem Jahr 800 leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenkommen, um sich zurüsten zu lassen zu dem besonderen Dienst, der dieses Jahr unter einem besonderen Thema steht. 3.16, weitersagen. Also nicht für sich behalten, sondern die gute Nachricht von der Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Und wenn Sie sich in den nächsten Tagen vielleicht einmal daran erinnern, dann beten Sie mit für diese Tagungen, dass dort wirklich neues Leben aufbricht, sodass Menschen die Güte des lebendigen Gottes erleben und erfahren dürfen. Ich habe nicht viel Zeit für die Predigt bekommen, deshalb will ich mich mit weiteren einleitenden Worten zurückhalten, möchte aber jetzt Sie bitten, aufzustehen in der Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, das er uns sagen lässt. Und ich lese aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 21, die Verse 15, folgende. Als sie, Jesus und die Jünger, nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Herr Jesus Christus, nun öffne uns dein Wort und öffne uns für dein Wort. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wer von uns lässt sich schon gerne in Frage stellen? Es gibt ja Fragen, die können wir ganz sachlich beantworten, mit kühlem Kopf und unbewegtem Herzen. Etwa, wenn man den einen nach dem Weg fragt oder nach der Uhrzeit. In der Regel geht dann die Antwort ganz sachlich ab. Aber es gibt auch manchmal Fragen, die können wir nicht rein sachlich beantworten. Eine solche Frage stellt Jesus dem Petrus. Und indem er diese Frage gleich dreimal stellt, trifft er dreimal das Herz des Petrus. Hast du mich lieb? Was ist das für eine Frage? Hast du mich lieb? Wie oft quälen sich Ehepaare und Verliebte, indem sie gewissermaßen diese Vertrauensfrage stellen? Man hat herausgefunden, dass dies eine der meistgestellten Fragen in der Ehe ist und eine der unbeliebtesten dazu. hast du mich lieb? Diese Frage ist ja nun nicht rein sachlich zu beantworten und der Ehemann kann nicht auf die Kette am Hals seiner Frau hinzeigen und sagen, ja, das siehst du doch, die hat immerhin 139,29 Euro gekostet. Hast du mich lieb? Diese Frage ist nun mal nicht sachlich zu beantworten, indem man auf Sachen und Dinge hinweist, die man für den einen tut oder den anderen. Denn diese Frage fragt nicht nach den Dingen, sie fragt nach uns selbst. Hast du mich lieb? Da bin ich also als Person gemeint, gefragt nach meinem Herzen und Wesen. Und wenn uns Jesus heute Morgen gewissermaßen diese Frage stellt, so wie damals dem Petrus, hast du mich lieb? Wie könnten wir antworten? Ja, Herr, ich liebe die Gemeinde, ich besuche die Gottesdienste und bemühe mich auch sonst, ein guter Christ zu sein. Und Jesus sagt, du, ich habe dich jetzt einmal nicht nach der Gemeinde gefragt, auch wenn sie mir wichtig ist. Jetzt geht es ums Wichtigste, um die Mitte. Hast du mich lieb? Ja, Herr. Ich arbeite treu im Kindergottesdienst mit und auch im Jugendbereich setze ich mich ein. Ich gebe meine Zeit und auch mein Geld und Gut. Und Jesus sagt, du, ich habe dich jetzt nicht danach gefragt, was du für mich tust und was du für mich gibst. Ich habe dich jetzt gefragt, hast du mich lieb? Ja, Herr, ich liebe dein Wort. Ich forsche und lese darin, lerne deine Worte auswendig. Dein Wort ist mir wichtig. Ich liebe die reine Lehre, die unverwälscht. Und ich wache darüber mit aller Wachsamkeit, dass nichts die reine Lehre verdirbt. Und Jesus fragt, ich habe dich nicht gefragt, ob dir mein Wort wichtig ist. Ich habe dich nach deiner Liebe zu mir gefragt. Ja, Herr, ich wünsche mir, dass ich einmal in deinem Reich sein werde, dass ich nicht verloren gehe, darum will ich bei dir bleiben. Und Jesus sagt, du, willst in mein Reich kommen? Sag mal, geht es dir nur um deine Erlösung? Sag, hast du mich lieb oder geht es dir nur um deine Seligkeit? Liebe Geschwister, liebe Freunde, Jesus fragt hier nicht, was glaubst du, was bekennst du, was opferst du? Jesus fragt hier nicht nach unserer Religiosität, nicht nach unseren Glaubensbekenntnissen. Diese Fragen sind ihm, nicht dass wir uns missverstehen, nicht unwichtig. Gott stellt diese Fragen ja auch in seinem Wort. Aber wenn Jesus Christus uns so die Frage stellt, hast du mich lieb, dann können wir nur mit unserem Herzen antworten. Alles, was wir tun, unsere Ziele und auch unsere Treue, können eine Antwort auf diese Frage niemals ersetzen. Sehen Sie, wir können vieles mit unseren Händen tun. Unsere Füße können viele gute Wege gehen. Unser Mund kann gute Worte sagen und unsere Ohren können offen für andere sein. Aber nehmt das Herz des Menschen weg und das Leben ist zu Ende. Spurgeon sagt zu dieser Stelle bei Johannes 21, was ist die Rechtgläubigkeit ohne Liebe, anders als eine Katakombe, in der man einen toten Glauben begräbt? Sie ist ein Käfig ohne Vogel, das Dürrgerippe eines Menschen, aus dem das Leben entflohen ist. Wir können ein weites Bibelwissen haben. Hätten wir die Liebe nicht, wir wären ein totes Lexikon. Wir können erfüllt sein mit aller Weisheit und Erkenntnis, sodass man unsere Einsichten in Hauskreisen und Kleingruppen bewundern könnte. Hätten wir die Liebe nicht, wir würden Stroh dreschen. Wir könnten prophetisch reden, das richtige Wort zur richtigen Zeit sagen. Hätten wir die Liebe nicht, so wäre es nichts. Darum, weil ohne die Liebe alles nichts ist. Darum, weil ohne das Herz der ganze Mensch tot ist. Darum fragt Jesus hier den Petrus und auch uns nach dem Wesentlichen, was alles ausmacht. Hast du mich lieb? Was wohnt in deinem Herzen? Wovon wirst du bewegt? Jetzt frage ich Sie mal, haben Sie sich einmal gefragt und darüber nachgedacht, warum Jesus eigentlich dem Petrus diese Frage stellt? Wollte Jesus den Petrus hinterfragen, ihn gewissermaßen einer kritischen Prüfung unterziehen? Oder kann es sein, dass Jesus im Blick auf seinen Jünger Petrus sich nicht mehr so sicher war, ob dieser Fels standhält? Damals war er doch so schwach geworden, verständlich damals, als er so in dieser Nacht daneben lag, was vorgefallen war, als bei der vermeintlichen Leuchte Petrus alle Lichter ausgegangen sind und er weinend fortlief, damals, als die andere Frage gestellt worden ist: Bist du nicht auch einer, der zu Jesus gehört? Also war Jesus sich in gewisser Weise unsicher im Blick auf seinen Jünger Petrus? Nein, das kann nicht sein. Denn von Jesus lesen wir im selben Evangelium in Kapitel 2, Vers 25: Und Jesus bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Also kann es nicht sein, dass Jesus sich im Blick auf Petrus unsicher gewesen ist. Keiner musste ihm ja etwas sagen, keiner konnte ihm etwas vormachen. Was im Herzen des Menschen war, das wusste Jesus. Aber fragt Jesus den Petrus, warum denn dann? Ich möchte die Antwort geben, die ich gefunden habe. Weil es Jesus um Petrus geht, darum fragt er nach Petrus. Weil es Jesus um Petrus geht, darum fragt er nach ihm. Es ist also nicht die beschämende Frage. Jesus will den Petrus nicht beschämen. Er will ihn gewinnen. Jesus will ihn nicht beschämen. Er will ihn gewinnen. Und liebe Geschwister, achten wir darauf. Manchmal ist unter den Christen eine Fragestellung zu spüren, wo eher das Beschämen gespürt wird als das Gewinnen. Darum ist es die herzliche Frage Jesu, die seelsorgerliche Frage, die Jesus ihm stellt. Es geht Jesus um das Herz des Petrus und so fragt er Petrus mit anderen Worten: Petrus, sag einmal, was ist in deinem Herzen angekommen? Was hat sich in deinem Herzen breit gemacht? Ist es dein Stolz und deine Ehre, womit du als Jünger vor den anderen Jüngern glänzen willst? Sucht dein Herz im Geheimen die Anerkennung bei aller Arbeit, die du für mich tust? Sitzt in deinem Herzen deine Ehre, die du suchst, wenn du für mich unterwegs bist? Ist dein Ansehen, das du in deinem Herzen suchst, wenn du dich nach einer Aufgabe oder einem Amt in der Gemeinde ausstreckst? Simon, was ist die Mitte in deinem Herzen? Wovon wird dein Herz bewegt? Ist bei dir allein der rechte Glaube angekommen, der Glaube, mit dem du richtig glauben willst, der Glaube, mit dem du dich auch über den Glauben anderer möglicherweise erheben willst? Willst du mir so zeigen, dass du mich lieber hast als die anderen? Oder suchst du das erhebende Gefühl zu wissen, ich glaube richtig, ich denke richtig und ich bin in der richtigen Gemeinde? Petrus, spürst du nicht in deinem Herzen, dass wenn es dir um so viel richtige Dinge geht, dass dann in deinem Herzen nicht die Liebe zu mir wohnt? Da macht sich sehr schnell der Geist des Richtens in dir breit. Petrus, ich frage dich noch einmal, hast du mich lieb? Und damit stelle ich dir die Frage, Petrus, bin ich in deinem Herzen angekommen? Petrus, habe ich dich erreicht? Oder Petrus, kann es sein, dass dein Herz im Blick auf dein Versagen noch so verwundet schlägt, damals, weil du so feige warst? Petrus, ich frage dich, hast du mich lieb? Und ich stelle dir diese Frage nur, weil ich dich lieb habe. Ist meine Liebe bei dir angekommen? Lebt Petrus, lebt meine Liebe in dir. Wenn Jesus dann fragt, ob das Licht seiner Liebe ihm entgegen leuchtet, dann fragt er uns danach, ob seine Liebe uns entzünden konnte. Jesus fragt nicht nach unserer Liebesleistung. Er fragt vielmehr, Petrus, jetzt weiß ich nicht, ich würde am liebsten deinen Namen jetzt hier aussprechen. Hast du mich lieb? Konnte meine Liebe deine Liebe entzünden? Und da kann es sein, dass wir in unserem Herzen manchmal traurig eingestehen müssen. Herr, meine Liebe, das ist keine große Flamme mehr. Da ist vielleicht noch ein bisschen Glut. Aber ich habe in meinem Leben versucht, damals, als ich merkte, diese Flamme nimmt ab und nimmt ab, es mit eigenen Anstrengungen wieder hervorzubringen. Und als ich merkte, dass mein Licht dir immer weniger entgegenleuchtete, da habe ich versucht, andere Lichter dazuzustellen, meine guten Werke, meine Gaben, meine Religiosität, meine fromme Betriebsamkeit. Aber Herr, jetzt stehe ich vor dir und ich weiß, ich habe dein Licht nicht ersetzen können. Ja, Herr, du fragst nach meiner Liebe zu Trier und du triffst mich an einem wunden Punkt. Ich muss dir bekennen, von mir aus kann ich dich nicht lieben. Ich kann in mir nicht selbst das Licht entzünden. Ich kann in mir nicht selbst das Feuer entfachen, das für dich brennt. Und vielleicht leidet mancher unter uns an dieser Stelle. Ich gebe zu, dass solange ich Christ bin, mich diese Frage Jesu begleitet. Hast du mich lieb? Oft trifft sie mich an einem wunden Punkt. Aber immer wieder führt sie mich dahin, dass ich mir die Liebe Gottes in Christus anschaue. Und damit stellt sich jetzt die Frage, wie können wir zu dieser Liebe kommen? Wie können wir zu dieser Liebe kommen? Der Zusammenhang, in dem unser Bibelwort steht, dieser Zusammenhang gibt darauf eine Antwort. Seht, die Jünger waren nach der Auferstehung und nachdem sie Jesus begegnet sind, wieder fischen gegangen. Sie sind gewissermaßen wieder zu den alten Netzen zurückgekehrt, haben das alte Werk wieder aufgenommen, die alte Handarbeit. Und wie es sich zeigt, das alte Fischen im Trüben. Sie hatten nichts gefangen. Müde und abgespannt kamen sie dann am Morgen zurück. Was war denn geblieben von der alten Freude, von der alten Begeisterung? Was war denn geblieben vom einstigen Mut, der einstigen Hoffnung? Selbst als der Auferstandene ihnen begegnet war, hatte das die Jünger nicht davon abgehalten, hier an die alten Netze zurückzukehren. Und dann kommen sie an diesem Morgen zurück. Und dann heißt es hier ganz schlicht ein kleiner Satz. Und am Morgen stand Jesus am Ufer. Am Morgen nach einer langen, vergeblichen Nacht. Am Morgen nach einer langen Zeit der vergeblichen Mühe. An einem Morgen, wo der Erfolg bis dahin ausgeblieben war. An diesem Morgen, da hatten sie alle leere Hände, kein Fisch, nichts, was sie hätten mitbringen können, nur leere Netze. Leere Netze? Oh nein, da war auch mancher Schmutz und Unrat drin. Ein eigenartiges Bild für ein trauriges Herz. Und dann schickt Jesus die Jünger noch einmal los, am Morgen zum Fischfang. Nicht in der Nacht, also am Morgen. Und sie fingen eine solche Menge, dass sie es nicht hatten einziehen können. Da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und da erst erkennen sie Jesus als den Herrn. Und Petrus ist der Erste, der ans Land kommt. Und da hat Jesus trotzdem schon alles für sie vorbereitet. Sie haben noch nicht einen Fisch aus dem Netz gebracht. Da heißt es hier, und sie fanden ein Feuer, auf diesem Feuer waren Brote und Fische. Da brennt es. Und dann sagt Jesus ganz schlicht 4 Worte. Kommt und haltet das Mahl. Warum erzähle ich das? Darum, weil diese Geschichte vor der Frage steht, die Jesus dem Petrus stellt, hast du mich lieb? Und wenn Sie die Bibel verstehen wollen, dann müssen wir immer wieder auch darauf achten, wann wird welche Frage gestellt. Es ist wichtig zu erkennen, wann Jesus was fragt. Da hat nämlich Jesus die höchste Gemeinschaft, die es damals galt zu feiern, die Gemeinschaft des gemeinsamen Essens gewählt, eine Tischgemeinschaft und wollte mit seinen müden, abgespannten und fertigen Jüngern essen. Kommt, haltet das Mahl. Und er tut das, bevor er dem Petrus die Frage stellt, hast du mich lieb? Das heißt, liebe Geschwister, Jesus hat damals seine Gemeinschaft mit den Jüngern nicht von der Frage, von der Beantwortung der Frage abhängig gemacht. Er hat dem Petrus eben nicht gesagt, Petrus, bevor du noch mal deine Füße unter meinen Tisch stellst, haben wir noch miteinander ein Hühnchen zu rupfen. Das hat er nicht getan. Bevor ich wieder etwas mit dir zu tun haben will, haben wir noch was miteinander zu klären. Wie du sicher weißt, hast du mich ja dreimal verleugnet. Und bevor du noch mal an meinen Tisch kommst, frage ich dich, hast du mich überhaupt lieb? Nein. Bevor Jesus mit Petrus spricht, essen sie zusammen, haben Gemeinschaft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus den Petrus die ganze Zeit mit vorwurfsvollem Blick angeschaut hat, sodass dem der Bissen im Mund stecken geblieben wäre. So wie bei manchem Mittagstisch in mancher Familie, wenn der Vater zum Sohn sagt, wir haben hinterher noch miteinander zu reden. Dann weiß der Kleine, dass nach dem Hauptgericht das Endgericht kommt. Und da schmeckt ihm gar nichts mehr. Deshalb haben sie zusammen mit Jesus gegessen. Der Jünger mit seinem Herrn. Und bei jedem Blick, liebe Geschwister, wenn ich euch das sagen könnte, bei jedem Blick, da bin ich mir sicher, hat Jesus nur eines sich gewünscht. Mensch, Petrus, wenn du wüsstest, wie lieb ich dich habe. Wegen dir bin ich zur Welt gekommen. Wegen dir bin ich gegangen, habe die Sünden der Welt auf mich genommen. Wegen dir und den Menschen, die ich durch dich erreichen will, habe ich am Kreuz gelitten. Wegen euch bin ich da. Wenn du doch wüsstest, wie lieb ich dich habe. Jesus wusste, mein lieber Petrus, der kommt in seinem Leben nicht mehr klar, wenn ich ihn jetzt nicht zurückliebe. Und dann ist Jesus nicht trotz allem mit Petrus, sondern wegen all seinem Versagen. Denn das zeigen uns die Evangelisten immer wieder neu und stellen es heraus. Jesus treibt es zu denen, die versagt haben, zu denen, die müde und beladen sind. Es treibt ihn zu denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und wenn wir wüssten, wie sehr er uns liebt, unser Herz würde anfangen, neu zu schlagen. Paulus hat das toll begriffen, als er sagt in Römer 5, Vers 1, dass der Christus für uns sterben ließ, als wir noch sündigten. Petrus hat damals gespürt, der Herr will mich dabei haben. Er isst mit mir, feiert mit mir das Mahl. Er lädt mich ein, obwohl er weiß, was ich getan habe. Er weiß und lädt mich ein, obwohl er weiß, dass meine Angst größer war als meine Liebe zu ihm. Er lädt mich ein, mich den Letzten, der ihn in seiner Todesstunde verleugnet hatte. Und so essen sie miteinander. Der auferstandene Herr und der gefallene Jünger. Und darum muss der gefallene Jünger nicht liegen bleiben. Das ist das Geheimnis. Weil der auferstandene Herr den gefallenen Petrus sucht, muss Petrus nicht länger liegen bleiben, sondern durfte mit Jesus damals aufstehen. Wir werden an der Frage Jesu verzweifeln, liebe Geschwister, wenn wir uns nicht dieses Mahl ansehen, das Jesus zuerst mit Petrus hält, mit Petrus, den er dann nach dem Mahl fragt, hast du mich lieb? Das Mahl, und ich sage es ganz bewusst an dieser Stelle, auch das Abendmahl ist nicht die Belohnung für unsere Liebe zu Jesus. Das Mahl ist vielmehr die Begründung der Liebe zu Jesus Christus. Denn dort, wo der Herr selbst uns das Mahl bereitet hat, da sagt er uns, du, ich will dich dabei haben. Und die Frage nach deiner Liebe zu ihm, die stellt er dir erst dann, wenn er dir seine Liebe zeigen konnte. Du kannst nicht warm werden, wenn ich dich nicht wärme. Du kannst nicht brennen für mich, wenn ich nicht mein Feuer bei dir angezündet habe. Und du kannst nicht lieben, wenn ich dich nicht zuerst geliebt habe und du dich von mir zuerst lieben lässt. Du kannst nicht zu mir kommen, wenn ich dich nicht zuerst in meiner Liebe zu mir ziehe. Halten wir es doch fest. Gottes Liebe zu uns ist nicht die Belohnung für unsere Liebe, sondern Gottes Liebe ist der Ursprung und der Grund, dass wir ihn überhaupt lieben können. Gott belohnt uns nicht mit seiner Liebe und Gottes Liebe begründet, ja, sie weckt in uns die Liebe zu ihm. Und Johannes, der das damals geschrieben hat, der hat in einem seiner späteren Briefe das noch einmal der Gemeinde geschrieben, indem er sagt, seht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Sühne für unsere Sünden. Nachzulesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Darum lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wie kommen wir zu dieser Liebe, die dich sucht und dich meint? Gerd Terstegen hat das wunderbar in seinem Lied Gottes gegenwärtig in einer Strophe ausgedrückt. Du durchdringest alles. Lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stillhalten. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Warum dieses Wort zur Einführung Ihres neuen Pastors? Theologe Johannes Schneider schreibt in seinem Kommentar, die eigentliche Pointe dieser Geschichte ist diese, dass die Leitung der Gemeinde nur einem Mann anvertraut werden kann, der eine unerschütterliche und unwandelbare Liebe zu Jesus hat. Wie reagiert hier Jesus, nachdem Petrus von seiner Liebe nun sagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Zunächst müssen wir uns schon echt wundern, besonders wenn wir das einmal vergleichen, was so alles passieren kann, wenn ein Ehepartner das den anderen fragt, hast du mich lieb? Oder wenn Eltern uns fragen, hast du dich lieb? Dann wissen wir schon, da könnte sich was hinter verbergen. Da könnte man ja reagieren nach der Weise, oh schön Schatz, ist ja schon gut, das will ich hoffen und ähnliche dumme Sätze. So sicher nicht, wenn die Liebe ernst gemeint ist. Dann schon eher so, du, ich liebe dich auch. Ich weiß es und ich glaub's dir. Schön. Aber eigenartig. Jesus sagt nichts derartiges, als Petrus ihm sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt auch nicht, gut Petrus, ich glaube dir. Und das ist schon bemerkenswert und eigenartig. Als Petrus ihm sagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, da gibt Jesus dem Petrus einen Auftrag. Ja, das klingt ja fast wie zu Hause. Wenn meine Frau mich fragt und ich ahne schon, was jetzt kommt, dann mäh mal den Rasen, trag mal den Müll raus, dann mach mal den Abwasch. Ich glaube, wir haben es manchmal nicht so leicht, die biblischen Geschichten zu lesen, denn wir tragen so unsere Erfahrung mit manchen Fragen in uns herum und wittern das eine oder das andere bei dieser oder jenen Frage. Und darum muss uns jetzt Gottes Geist die Augen wieder öffnen, damit wir erkennen, wie Jesus ist. Jesus stellt eben nicht die Frage nach der Liebe, um uns jetzt einzufangen und gefangen zu nehmen, ganz anders. Als Petrus ihm sagt, ich liebe dich, da sagt er zu Petrus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Wisst ihr, was das heißt? Wer Jesus seine Liebe gesteht, dem vertraut Jesus sein Liebstes an. Wer Jesus liebt, dem vertraut Jesus sein Allerliebstes an. Jesus glaubt dem Petrus nicht nur, er tut viel mehr. Er vertraut ihm jetzt sein Liebstes an. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das ist die Antwort auf die Worte, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wollt ihr wissen, woher das kommt? Im selben Evangelium sagt Jesus einmal in Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkehren. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Mein Vater hat sie mir gegeben. Er ist größer als alles und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Wer die Geschichte des Petrus kennt, der weiß, Jesus hat den Petrus selbst zum Hirten ausgebildet. Er hat für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Er hat für ihn gesucht, ihn wieder neu in die Gemeinschaft hineingenommen, beruft den Petrus neu. Er hält an ihm fest, und gibt ihm einen neuen Auftrag. Und keiner kann besser den Hirtendienst tun, wie der, der in seinem eigenen Leben den guten Hirten erfahren hat. Petrus hat so viel Barmherzigkeit, so viel liebevolle Vergebung von Jesus erfahren. Und nun weiß er an seiner eigenen Seele, wie gut der gute Hirte ist und mit ihm so liebevoll umgeht. Noch einmal, Johannes Schneider, die Leitung der Gemeinde kann nur einem Menschen anvertraut werden, der eine unerschütterliche und unwandelbare Liebe zu Jesus hat. So wurde Petrus zum Hirten ausgebildet. Nun sollte er die Schafe Jesu weiden. Und er weiß, er kann es nur tun in der Art, in der Gesinnung, wie sie Jesus hat. Was an Liebe zu Jesus in Simon lebt, soll er an der Gemeinde zeigen. Es gibt manchmal Menschen, die meinen, ihre Liebe zu Jesus auszudrücken in Liedern und Lobpreis. Und das ist sehr schön. Der wesentlichste Punkt ist aber, dass die Liebe, die Jesus zu uns hat und wir zu ihm haben, sich darin zeigt, dass wir einander lieben. Wir wollen einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich schließe mit einem Zitat, das unser theologischer Lehrer Kurt Seidel einmal einem Pastor gegeben hat, der neu in seinen Dienst eingeführt wurde. Er schrieb ihm folgende Zeilen: Bedenken Sie im Umgang mit den Menschen, dass Christus sie so geliebt hat, dass er für sie sein Leben hingegeben hat. Dann werden sie weder ihr Knecht noch ihr Herr sein. Dann werden sie weder von ihrem Beifall zu leben suchen, noch sie verachten. Hast du mich lieb? Jesus möchte, dass seine Liebe bei uns angekommen ist und uns und unseren Dienst prägt. Dazu segne uns Gott. Amen.